Bierprobe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
Böse Zungen behaupten ja, der Brauer macht die Würze und die Hefe macht das Bier.
Ja, damit hat diese böse Zunge oder die bösen Zungen ja wahrscheinlich gar nicht mal so unrecht, wenn man es mal ganz genau betrachtet, oder?
Ja, schon irgendwo steckt was Wahres dran, auf jeden Fall. Denn klar, im Endeffekt macht die Hefe halt die Gärung und dabei entsteht Alkohol und Kohlensäure.
Ja. Also das, was das Bier für uns eben zum Bier macht.
Richtig,
ne?
Genau. Aber wir dürfen die Brauer auf jeden Fall damit nicht irgendwie in der Berufsehre ankreiden oder kränken, genau. Die machen tolle Arbeit, machen die Grundlage dafür, dass halt dann die Hefe angreifen kann.
Man kann sich da auch so gut was abgucken, ne? Also wir wollen ja heute über das Heimbrauen sprechen.
Genau.
Und wir haben es ja auch selber schon ein paar Mal jetzt probiert. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so ganz im Denken drin, weil ich jetzt beim letzten Brauprozess irgendwie so mehr nebendran saß, als wirklich was gemacht habe. Aber es ist schon einfach was, was super viel Spaß macht und super interessant ist.
Ja, mega. Also es macht echt Spaß. Und das Schöne ist, man braucht gar nicht so viel, wie man immer denkt.
Das stimmt.
Und mit so ein paar kleinen Hinweisen kann man echt schon mal sich daran probieren, das eigene Bier herzustellen. Und ganz ehrlich, was gibt's Geileres, als das eigene Bier irgendwann zu trinken?
Das Wort zum Freitag und damit herzlich willkommen zur Craft-Probe, würde ich sagen.
Diesmal ziemlich lange, bis wir die Leute begrüßt haben, ne?
Ja. Aber es ist auch, wenn man irgendwie so sich über ein Thema unterhält, was einem Spaß macht und was einem einfach auch gefällt und wo man Lust drauf hat, dann ja.
Stimmt.
Kommt man halt ein bisschen vom Wesentlichen ab, aber ich denke, das ist in Ordnung. Wir kommen ja jetzt direkt wieder zum Punkt und zwar, du hast ja gerade schon gesagt, okay, man braucht gar nicht so viel.
Mhm.
Wir haben ja teilweise Equipment sogar vom Flohmarkt geholt.
Ja. Unsere persönliche Story.
Ja, genau, unsere ganz persönliche Story, wie wir zum Brauen gekommen sind, beziehungsweise dazu es endlich mal selber umzusetzen.
Ja.
Weil wir ein Marmeladeneinkochgerät quasi auf dem Flohmarkt gefunden haben.
Ja.
Wie viel fasst das? 20, 25 Liter? Irgendwie sowas.
Genau, 25 Liter. Aber durch die etwas schwache Leistung kann man nicht die 25 Liter wirklich voll ausschöpfen. Man kann halt so, also ich mache immer 15 Liter, da bin ich auf der sicheren Seite, da weiß ich, dass dann in den späteren Brauprozess alles funktioniert.
Mhm, ja, stimmt, wir hatten da schon mal ziemliche Probleme, dass es einfach nicht warm geworden ist und nicht warm geworden ist, weil es einfach nicht genug geleistet hat.
Ja.
Aber für kleine Mengen auf jeden Fall zu empfehlen.
Super,
und auch günstig. Es gibt
wir
ja auch
20 Euro, glaube ich, damals bezahlt, ne?
Auf ja, irgendwie sowas.
Super.
Auf jeden Fall im Vergleich zu den krassen Braumaschinen, die man kaufen
klar.
kann. Ne?
Ja.
Ich glaube, 400 Euro kostet so ein Ding in Allround-Ausstattung.
Ja, genau. Also das ist auch dann schon das günstigste Modell, was quasi dann ganz viele Brauprozesse quasi automatisiert in Mini-Format.
Mhm.
Gibt es verschiedene Hersteller. Das kann aber auch bis 1500 Euro gehen. Nur damit
man
dann
nach oben keine Grenze ist.
Ja, aber damit man 20 Liter quasi bis zur Gärung bringt. Also gären kann man in diesem Behälter dann nicht und man kann es auch nicht gut lagern da drin. Also ist wirklich dann rein für diesen Brauprozess, ja.
Obwohl ja eigentlich gerade so dieses selber hier die Maische rühren und aufpassen, das macht das auch schon so ein bisschen aus. Aber kommen wir zurück zum Material. Wir wollten ja erstmal darüber sprechen, okay, was haben wir jetzt eigentlich als Equipment oder was braucht man als Equipment?
Also als allererstes würde ich euch sehr gerne eine kleine Buchempfehlung machen, denn das ist, glaube ich, so der Grundstein auch bei mir gewesen. Ich habe nämlich, glaube ich, von dir sogar das Buch gekriegt. Das ist Craft Beer, einfach selber brauen heißt das und ist von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ferdinand Ladage.
I don't
Keine
know.
Ahnung. Ich buchstabiere nochmal den Nachnamen, wenn ihr es googeln wollt, Laudage. Genau, und der hat eine kleine Trilogie geschrieben. Das erste Buch handelt wirklich von diesem ganz einfachen Brauprozess, wie man das zu Hause am besten gestalten kann. Und geht dann weiter mit noch ein bisschen einen Teil, wo es ein bisschen nerdiger wird. Und dann
ich glaube, den habe ich dir geschenkt.
Ah, okay.
Den zweiten Teil habe ich dir geschenkt. Das noch mehr Craft Beer.
Genau.
Das hat noch so einen Vortitel.
Ja, genau.
Genau, das war's.
Ja, und dann gibt es noch ein drittes Buch, wo dann 50 Rezepte, glaube ich, drin sind. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich einfach mal diesen ersten Teil zu holen von diesem Buch, weil dort steht wirklich alles ganz, ganz genau beschrieben. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir hatten viel Spaß und es wird ein Thema, wo wahrscheinlich viel sprechen möchten. Wir sind jetzt auch schon wieder bei gut 5 Minuten. Wir probieren das Ganze mal in eine Folge zu pressen. Wer sich da noch näher informieren möchte, wie gesagt, das Buch ist der Hammer.
Vielleicht sollten wir nochmal in die Beschreibung den Titel packen, damit das
können wir machen, klar,
für alle Menschen auffindbar ist.
Gerne.
Okay, ja, also.
Genau, das ist quasi Equipment Nummer 1 für mich, weil da steht alles wirklich ganz gut beschrieben.
Mhm.
Und ja, wenn es dann quasi wirklich ans Brauen geht, braucht man halt die passenden Gerätschaften.
Utensilien.
Und da hat man ja schon gesagt, also dieser Kochtopf ist halt ganz wichtig. Man kann aber auch einen großen Topf nehmen, man kann auch einen Riesentopf nehmen und den zum Beispiel mit einem Gasbrenner oder so beheizen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall muss halt später irgendwann dieser Maischprozess in diesem Topf stattfinden. Und dafür finden wir oder haben wir eine gute Erfahrung mit diesem Einkochtopf gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
War super, also funktioniert ganz gut.
Was ich halt auch ganz cool fand an dem Ding ist halt, dass du die Temperatur einstellen kannst. Ne?
Ja, genau.
Also wenn du es auf den Herd stellst, du musst ja schon auch eine Temperatur immer über eine gewisse Zeit halten. Und das Ding hat dir eigentlich immer auch angezeigt durch das Lämpchen. Ist relativ
ungenau leider, aber
ja, aber so vom Prinzip her, dass du überhaupt auch mal ungefähr eine Minute vielleicht den Kochtopf verlassen kannst, ja, ohne dir Gedanken machen zu müssen.
Genau.
Oh, jetzt wird mein Bier nichts mehr. Ja. Und,
falls ein elektronisches Gerät es werden soll, dann ist halt wirklich darauf zu achten, dass es eine hohe Wattanzahl hat, also einfach eine gute Leistung dahinter steht. Das macht euch dann den ganzen Prozess alles ein bisschen einfacher.
Mhm.
Genau. Des Weiteren braucht man halt noch so ein paar andere Sachen. Also man bräuchte einen Gäreimer. Das ist so noch ein großer Bestandteil, ist aber nicht so teuer, wie man denkt. Ich glaube, so um die 10 Euro kostet das.
Das ist echt günstig.
Ja, also ein 30-Liter-Eimer, wo man quasi geschlossen gären kann. Da hat man dann quasi einen guten Deckel, weil das ja alles dann auch steril sein muss, damit nichts irgendwie drankommt. Und dann noch
oben ist so ein Loch dran, damit damit das
ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, Gärspindel oder so, glaube ich.
Ich glaube Gärspindel, ja.
Irgendwie sowas in der Richtung, also das lässt quasi Luft oder beziehungsweise Kohlensäure, die entsteht, aus diesem Gefäß raus, aber ist mit Wasser gefüllt und somit kann nichts in den Topf rein. Das wird dann halt sehr wichtig, weil bei der Gärung darf natürlich nichts reinkommen.
Ja.
Und das kontaminieren oder infizieren, wie man so schön
das
sagt.
Ist wahr.
Genau, dann braucht man noch ein Thermometer, das ist ganz wichtig. Wir gehen dann auch nochmal den Brauprozess ein bisschen durch. Es müssen halt unterschiedliche Rasten, wie man so schön sagt, also verschiedene Temperaturspektren eingehalten werden, damit halt bei dem Maischprozess alles funktioniert, so wie es sein soll. Und dafür braucht man halt ein gutes Thermometer. Dann braucht man natürlich was zum Umrühren, weil man ja in das Wasser quasi das Malz hinzugibt. Dieser Prozess ist halt das Maischen. Und wenn man halt nicht ständig umrührt, dann kann es halt unten anbrennen zum Beispiel oder so.
Das
ist
halt schlecht.
Das macht dann halt, das Bier schlecht und eure Laune schlecht. Von daher gut umrühren mit einem schönen, schönen Löffel, Holzlöffel am besten. Genau, Reinigungsmittel ist auch ein ganz großes Thema.
Oxyreiniger, ne?
Genau, Oxyreiniger gibt es auch bei Amazon, auch kostet nicht die Welt. Gibt es in großen Packungen für wenig Pfennige und man muss halt sehr, sehr viel oder die ganzen Gerätschaften damit quasi vorher beziehungsweise während des Prozesses sogar steril halten, beziehungsweise damit halt, wie sagt man,
damit das Bier eben nicht kontaminiert wird im Endeffekt.
Genau.
Also ob man eben keine Pilze oder sowas reinbekommt und dann am Ende ein Bier in der Flasche hat, was dann schlecht geworden ist. Das wäre
eine Tragödie.
Schade.
Ja, weil von dem Brauprozess bis zum fertigen Bier können halt so 4 Wochen vergehen. Und wenn man dann nach 4 Wochen
wenn man da die ganze Arbeit reingesteckt hat und gewartet hat und gewartet hat und dann ist es endlich soweit und dann öffnet man die Flasche und merkt, das ist scheiße.
Das wäre echt schade.
Wäre schlecht geworden, das ist absoluter Mist, das geht gar nicht.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall wichtig, immer sauber arbeiten. Im Zweifel zwar lieber doppelt sterilisieren.
Genau, richtig. Ja. Dann ein Messbecher ist noch ganz wichtig,
klar.
Weil ja, man macht quasi noch einen Nachguss. Wir kommen dann später nochmal drauf, was es ist. Dafür braucht man eine richtige Menge an Wasser und auch für das Einmeischen an sich braucht man die richtige Menge Wasser. Von daher, ja, ein schöner, großer, also ich habe lange gesucht nach meinem 5-Liter-Messbecher. Der war dann irgendwie...
Stimmt, das war auch ein richtiger Eck. Da haben wir auch ganz viele Flohmärkte durchgeguckt.
Richtig, ja. Leider nicht fündig geworden, dann erst im Fachgeschäft für Gastronomie. Kriegt man aber auch im Internet. Genau. Wer es ein bisschen professioneller machen möchte, dann auch mit der Nachgärung und so, bräuchte noch eine Bierspindel. Das ist quasi... Also man hört ja ganz oft Grad Plato, ne? Das kriegt man quasi mit dieser Bierspindel raus und kann dann den Restzuckergehalt von dem Bier messen und weiß dann auch, wie viel Würze man quasi den Flaschen nachher noch zugeben muss, damit das ein passendes,
ja,
kann man dann aber auch mit Zucker machen. Wie gesagt, wir kommen dann später nochmal drauf. Ja, das sind so die wirklich krassen Basics.
Auf jeden Fall, ja.
Man kann noch weitergehen, man könnte zum Beispiel noch
eine Läuterhexe.
Eine Läuterhexe, genau, wie wir das haben. Genau, beim Abläutern ist es halt sehr entspannt, sage ich mal, dadurch. Bei uns hat es irgendwie nicht so geklappt.
Ich wollte gerade sagen, bei uns hat es irgendwie eher für Irritation gesorgt und das...
Ja.
Diese Läuterhexe besteht ja aus Metall und die lag immer unten auf dieser Herdplatte quasi drauf. Ah, und deswegen
stimmt, das war das Problem.
Ja, genau, das hat sich ja dann immer so krass erhitzt und deshalb ist es immer wieder ausgegangen und dann war es super schwierig, die Temperatur zu halten.
Ja, stimmt,
das heißt,
war das
ist eher nichts für diesen Elektrokochtopf.
Genau, also der hat anscheinend einen Sensor, eine Sensorik, die dann quasi diese Metallspindel, die eine krasse Temperatur schon hat, weil die direkt auf dem Boden liegt. Ne?
Ja. Eben erkennt und denkt, ach ja, die ganze Temperatur ist schon so hoch, da muss ich wieder ausgehen, obwohl das noch gar nicht der Fall ist. Ja, das ist auf jeden Fall...
Das ist bei uns ein bisschen ungünstig gelaufen, kann dann aber auch wirklich viel Arbeit abnehmen, wenn das alles funktioniert.
Was noch wichtig ist, man braucht ein Sieb. Wenn man keine Läuterhexe hat, braucht man ein Sieb.
Wir machen das halt so, dass wir dann quasi läutern mit Hilfe von dem Sieb. Wir kommen dann später nochmal drauf. So, das sind so jetzt erstmal so die Grundsachen. Genau. Bevor wir zu den Rohstoffen allerdings kommen, würde ich erstmal noch mal ganz kurz was über die Rezeptwahl sagen. Denn es ist ganz wichtig, dass man halt anfängt mit einem obergärigen Bier, weil das einfach viel, viel einfacher zu handeln ist.
Da muss man eben nichts kühlen und alles, ne?
Genau, erstens, das fällt weg. Zweitens ist die obergärige Hefe einfach geschmacklich auch, verträgt halt kleine Fehlerchen, die dann in dem Bier danach kaum auffallen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Pilz untergärig braut oder so, dann schmeckt man halt ganz deutlich die Fehler raus, die man beim Brauprozess gemacht hat. Das kann halt so eine obergärige Hefe dank der Aromen ein bisschen verspielen oder verwischen.
Die ist ein bisschen anwendungsfreundlicher und anfängerfreundlicher.
Genau. Ja, ich würde euch auch empfehlen, quasi im Internet gibt es Shops, die quasi so Braupakete anbieten. Da kriegt man quasi das richtige Malz, die richtige Hefe und die richtigen Hopfen für ein ganz spezielles Bier. Und dazu dann ein Rezept. So würde ich anfangen.
Haben wir auch so gemacht.
Genau, weil dann wirklich ein eigenes Rezept zu entwickeln, da muss man dann wirklich sehr, sehr, sehr großes Background-Wissen haben.
Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen...
So, und so kann man halt einfach... erstmal anfangen, ne? Also
ja. Diese Sets sind ja eigentlich fast idiotensicher.
Genau.
Ich sag ja fast, weil es doch zu Unannehmlichkeiten kommen kann, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. Gerade dieses Temperatur halten, dann irgendwie, wenn man nicht Gefäße hat, die groß genug sind oder das irgendwie unterschätzt, dass man dann denkt, Mist. Und da kommt ja noch der Nachguss, da brauche ich ja noch eigentlich irgendwie 5 Liter mehr Platz und Scheiße, die habe ich jetzt nicht, wie mache ich denn das jetzt? Ne? Aber so vom Prinzip her ist man da, was die Zutaten betrifft, abgesichert und auch was die Menge der Zutaten betrifft. Ne? Ist ja auch so ein Ding, wie viel Hopfen mache ich da rein, wie viel Hefe. Weil das kannst du ja auch schnell mal überdosieren, dann hast du plötzlich was ganz anderes, als du eigentlich brauen wolltest.
Ja, und mit diesen Sachen ist man da wirklich gut bedient, weil, ja, hast schon alles gesagt quasi, aber da gibt es halt auch wirklich unterschiedlichste Rezepte schon vorgepackt. Also vom Weizen über Kölsch bis hin zum Bockbier gibt es halt wirklich schon spannende Rezepte, die einfach mal durchbrauen und wenn man dann sicher ist, dann gerne auch ein bisschen variieren und seine eigenen Sachen mit reinbringen.
Hm. Andere Variante, wie man an Zutaten kommt, wenn man dann eben an diesem Punkt ist, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt soweit, ich habe einiges ausprobiert, ist man bei einer lokalen Brauerei nachzufragen.
Ja.
Im Endeffekt, viele bieten das an, dass die auch in kleineren Mengen dann die Sachen quasi abgeben und einem verkaufen. Und das ist echt cool, weil man dann natürlich erstens davon profitiert, dass man die Sachen auch mal ansehen kann. Man kommt auch in Kontakt mit lokalen Brauern, was auch total interessant ist. Und da bekommt
Mega,
man
ja.
vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Tipp zur Handhabung oder so. Und kann vielleicht auch so sein Lieblingsbier versuchen, ein bisschen nachzubrauen oder so, wenn man da irgendwie einen Favoriten in der Gegend hat.
Ja, haben wir ja letztens auch gemacht. Das war cool, hat Spaß gemacht.
Aber ich bin gespannt, das Bier ist ja noch nicht fertig.
Ja, das aber, ist gerade in der Gärung. Schauen
genau,
wir mal.
Genau, wenn es dann fertig ist, bin ich auf jeden Fall hochgespannt,
genau.
was daraus wird.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen witzigen und spannenden Punkt. Und zwar, wenn man Bier zu Hause braut, muss man den Zoll informieren.
Das haben wir nicht gemacht, oder?
Doch, haben wir natürlich. Okay, wir äußern uns hier nicht dazu. Den Zoll muss man informieren, wenn man Bier braut. Denn Alkohol ist schon immer eine wichtige Einnahme des Staates gewesen und wie auch heute noch. Und deswegen soll der Zoll informiert werden. Denn 200 Liter im Jahr sind quasi frei, also darf man zu Hause brauen, ohne dass man jetzt Steuern abführen muss. Aber alles, was über 200 Liter ist, da muss man dann quasi ja, zur Kasse.
Ja, aber wir liegen da definitiv drunter.
Definitiv, ja.
Also bei weitem.
Das sind dann auch irgendwie 2 Euro pro 100 Liter. Entschuldigung, pro 10 Liter oder so, was man dann an Steuern bezahlt. Also es ist sehr, sehr gering.
Ach krass, ich habe gedacht, es wäre mehr tatsächlich irgendwie. Ich dachte,
schlagen
die ordentlich zu. Aber nee, klar, man will ja auch seine Braukultur nicht zerstören und ja, das ein bisschen unsexy machen. So, wir haben jetzt unheimlich aufgelistet, aber eigentlich braucht man die klassischen Bierzutaten, ne? Also Hopfen, Hefe, Malz, Wasser.
Richtig, genau. Das war's.
Das war's.
Eigentlich erstmal, also kommt drauf an, welchen Bierstil man brauchen
genau,
will,
aber
so in der im Grunde genommen ist es das, was man braucht. Und
genau,
halt
und zu Mengen, das hängt halt dann total vom Rezept ab, welches man eben brauen möchte und was man davor hat, ob man noch was Fancy-mäßiges hinzufügen möchte, wie Milchsäure für die Gose, über die wir letzte Woche gesprochen haben, oder Koriander ebenfalls für die Gose, je nachdem, ne? Was man da eben noch reinpacken möchte.
Genau.
Und dann kann man eigentlich auch schon loslegen.
Genau.
Und zwar
als allererstes muss man alles reinigen. Grund reinigen. Genau.
Hygiene ist wichtig. Das ist, haben sich jetzt, glaube ich, alle hinter die Ohren geschrieben. Aber wenn jetzt alles sauber ist und wir haben uns richtig vorbereitet, unser Wohnzimmer umgebaut oder unsere Küche, was passiert dann?
Dann fangen wir an, einzumeischen.
Einzumeischen.
Das bedeutet
meint
also erstmal füllt man den Kochtopf quasi mit Wasser und dann kommt das geschrotete Malz rein.
Dann kochen wir das.
Nee, das kochen wir nicht.
Ja, wir kochen es nicht, aber wir erwärmen es.
Wir erwärmen es, genau. Und dazu gibt es halt verschiedene Rasten beziehungsweise diese Temperaturspektren, die man einhalten muss. Denn es passieren ganz unterschiedliche Sachen mit dem Malz in unterschiedlichen Temperaturbereichen. Also es gibt zum Beispiel eine Eiweißrast, da wird quasi das Eiweiß aus dem Malz rausgenommen und rausgespült. Dann gibt es verschiedene Zuckerrasten, um halt vergärbaren Zucker zu produzieren, denn in dem Malz ist quasi Stärke und Enzyme und die wandeln das quasi dann in Zucker um.
Hm.
Und man kann quasi mit den Temperaturen bestimmen, welche Zuckerarten werden da umgesetzt, beziehungsweise wie viel davon. Genau, das passiert jetzt so ganz im Groben mit der Maische oder beim Maischen.
Das dauert so, wie lange? Ist es ein bisschen mehr als eine Stunde, oder?
Genau, so eine Stunde 20, eine Stunde 30, so in
irgendwie
der Richtung.
Irgendwie sowas um den Dreh, ne?
Genau. Und dann kann man eine Jodprobe machen, eine Jodprobe. Also wer es noch ein bisschen genau wissen möchte, der kann dann quasi sich noch Jod holen. Das gibt es in der Apotheke zum Beispiel. Und da kann man diese Jodprobe machen. Und da ist es so, man nimmt quasi am Ende des Maischens ein bisschen was aus dem Topf raus und macht dieses Jod drauf.
Soweit so gut.
Genau, und damit kann man dann quasi feststellen, ob genug Zucker noch schon drin ist, beziehungsweise andersrum, man beweist quasi, dass kein Eiweiß mehr vorhanden ist und quasi dieser ganze Umbauprozess in dem Malz passiert ist.
Super interessant. Ich frage jetzt mal nicht nach den chemischen Details, weil die würden mich tatsächlich interessieren, aber ich lese mir das einfach mal an wahrscheinlich, oder?
Genau, wir müssen hier ein bisschen vorankommen.
Ja, genau, deswegen dachte ich gerade so, das besprechen wir jetzt lieber nicht, aber danach müssen wir
läutern.
Läutern.
Genau.
Mit unserer, nicht mit der Läuterhexe, weil die bei uns nicht funktioniert, genau. Aber
wir müssen es umkippen.
Umkippen von einem Eimer, in bis den nächsten. Anderen. Durch ein Sieb?
Durch mehrere Siebe. Genau, ja. Genau. Bei uns ein bisschen kompliziert, allerdings, ja.
Wenn ihr ein großes Sieb habt, wenn ihr sowas findet. Wir haben leider tatsächlich geguckt, was ist das größte Sieb, was wir finden können. Und es war nichts, was irgendwie auf diesen riesen Eimer gepasst hätte. Nee, also was nicht. Da jetzt passgenau gewesen wäre. Haben wir auch versucht, den...
Vielleicht muss ich nochmal in den Gastro-Shop.
Wahrscheinlich, also weil anders funktioniert es nicht. Ne? Wir haben ja auch Löcher oben in den Deckel von dem Einkochtopf gemacht. Genau. Aber das hat irgendwie auch nicht so recht.
Naja, das würde funktionieren. Allerdings fand ich irgendwie blöd, das Bier da oder das, die Würze oder die Maische.
Aber die Löcher kommen ja auch sehr groß.
Durch Plaste zu ballern. Also ja, irgendwie hatte ich dann keine Lust.
Ja, es ist auch eklig.
Aber kann man machen, ja. Genau, beim Läutern, das ist quasi das, wo sich wo man quasi das Wasser oder ja, die Vorderwürze von dem Malz trennt.
Da bleibt dann der Treber übrig.
Genau, der Treber, das ist genau das, was dann übrig bleibt, beziehungsweise halt diese Vorderwürze. Also die Flüssigkeit und die
Feste. Ja, ich weiß, fürs Bier wichtiger ist das, aber was erstmal übrig bleibt, quasi als, kann man schon mal in die Küche zum Weiterverarbeiten stellen, genau. Ist der Treber.
Gibt es auch coole Rezepte von Brot natürlich bis über Hummus und
Pasta. Hummus fand ich krass, das muss Pesto ich auch unbedingt mal nach.
Ja. Ah. Gibt es coole Rezepte, genau. Also man muss es dann nicht wegwerfen. Ja.
Man trennt im Endeffekt das Malz von der Flüssigkeit.
Genau, richtig.
Also das ist im Endeffekt, das ist im Endeffekt das, was beim Läutern passiert.
Richtig. Ja, und dann kommt auch schon der Nachguss, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben.
Dass man noch ein bisschen Wasser dazugeben muss.
Genau.
Das macht man, um den Restzucker noch zu lösen, oder?
Genau, richtig. Also man nimmt nochmal heißes Wasser und gießt über den Treber quasi drüber. Um halt diesen Restzucker noch rauszuspülen. Genau.
Und dann sind wir im Endeffekt schon bei unserer Würze.
Genau, richtig.
Die wir dann auch, sagt man da jetzt auch kochen oder ist das erwärmen?
Nee, das ist dann Hopfenkochen, genau.
Also okay. Ja, das ist irgendwie immer so, was kochen wir denn jetzt? Das erwärmen wir nur. Ja. Ja.
Und das geht dann halt wirklich um das sprudelige Kochen. Über 100 Grad oder bei 100 Grad.
Das heißt, bis dahin geschehene Unsauberkeiten
sind erstmal
können
nicht so
dann nochmal quasi hier ausgebügelt werden.
Richtig.
Alles, was danach kommt, muss wirklich verdammt sauber sein, weil ansonsten ist es richtig blöd für das Bier.
Richtig, genau. Sehr gut zusammengefasst. Genau. Die Würze wird dann gekocht, wie wir schon gesagt haben, und dann werden diese verschiedenen Hopfengaben gemacht. Also wenn man den Hopfen quasi am Anfang in dieses kochende Wasser oder Würze gibt, die kochende Würze, dann werden die Bitterstoffe rausgespült aus dem Hopfen. Und wenn man quasi das relativ spät macht mit der Hopfengabe, dann werden die Aromaöle rausgespült.
Mhm.
Also der Hopfen hat quasi die Bitterstoffe und die Aromastoffe. Und wenn man halt ein Bier haben möchte, was nach Melone oder Zitrone oder so riecht, dann muss man das halt relativ am Ende mit der Hopfengabe machen, damit man halt diese Aromaöle kriegt.
Da gibt es verschiedene, das ist auch nochmal vom Bierstil zu Bierstil so ein bisschen unterschiedlich,
genau.
Oder? Wann man das macht.
Auch von Hopfensorte zu Hopfensorte.
Wie viele Hopfengaben es gibt, oder?
Ja,
also es
richtig.
Gibt ja zwei oder drei oder vier oder.
Also
nach
wahrscheinlich,
oben wahrscheinlich
genau, gibt es keine Grenze. Und das ist genau das Ding, warum man halt erstmal ein Rezept nehmen sollte, was irgendwie
auf
jemand schon mal probiert hat. Damit man sich die Enttäuschung spart, weil es halt so viele Stellschrauben gibt, die man in dem Brauprozess irgendwie falsch machen kann. dass es sich einfach nicht lohnt, jetzt gleich beim ersten Mal oder beim zweiten Mal da rum zu experimentieren.
Ja, so ein Erfolgserlebnis motiviert ja auch ungemein, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Genau. Wenn man dann erstmal fertiges Bier hat, dann macht das auf jeden Fall Lust auf mehr.
Ja, richtig. Genau, jetzt kommen wir dann schon zum nächsten Schritt. Wir ziehen das hier so ein bisschen knallhart durch, damit das hier nicht in 8 Folgen endet. Genau, der Whirlpool.
Den habe ich jetzt bei uns noch nicht gesehen, aber wenn du einen hast, sag Bescheid.
Nee. Es geht nicht ums Baden.
Ich weiß.
Genau. Es geht darum, dass man quasi feine Hopfenbestandteile, die in der Würze quasi noch sind, rauszufiltrieren, natürlich. Und das macht man halt, indem man die ganze Flüssigkeit in eine Rotation bringt, so wie, wie sagt man, wie so ein Strudel.
Ja, wie ein Whirlpool halt.
Wie ein Whirlpool halt. Und dadurch entsteht ein Trubkegel in der Mitte von dem Gefäß und man kann dann halt quasi diese filtrierte Flüssigkeit in Anführungsstrichen dann quasi ablassen.
Man muss aber sagen, bei uns sieht das auch anders aus, weil wir haben ja kein Gerät, was unten jetzt sowas hat, was eben das Wasser in Schwingungen versetzt und so einen Strudel formt, sondern...
Ja, man kann das auch mit einem Kochlöffel machen zum Beispiel. Das habe ich auch gemacht, bevor wir es dann abgekühlt haben.
Ja, aber...
Genau.
Genau, deswegen sieht es halt bei uns nicht so aus, dass es ein automatisches Gerät macht dass wir es eben von oben quasi versuchen, so nachzustellen.
Ja.
Das ist natürlich krasser, wenn das ein Gerät macht, ne? Weil das natürlich regelmäßig macht und die ganze Zeit und permanenten halt so ein... Strudel hat ja auch ein bisschen mehr Kraft, ne, erzeugt.
Ja. Genau, also das ist ganz wichtig, dass man nochmal so diese groben Teile rausbringt, weil ich kann mich zum Beispiel an unseren ersten Brauversuch erinnern, da haben wir das so ein bisschen übergangen und hatten dann in den Flaschen dann nach der Abfüllung noch so ein paar Bestandteile drin. Und wenn wir dann das Bier geöffnet haben, dann kam halt ein ultra krasser Sprudel raus, weil halt diese kleinen Partikel dann in Bewegung kommen und Kohlensäure quasi wieder lösen und dadurch kommt das in Wallung nach dem Öffnen, was man halt echt nicht haben möchte.
Genau. Wir hatten ja wirklich Flaschen, die sind uns quasi fast explodiert beim Öffnen, also das ist ja so ein bisschen nicht so cool gewesen, um es mal so auszudrücken.
Genau. Und nach diesem Prozess quasi wird es halt kühl und dadurch halt auch, wie du vorhin schon sagtest, extrem gefährlich für Bakterien, Pilze etc. Danach muss wirklich alles hochsteril passieren. Na, also wir müssen jetzt quasi das alles runterkühlen. Wir haben es ja gekocht und jetzt muss es so bei einer obergärigen Hefe auf ungefähr 20 Grad runterkühlen. Bei einer untergärigen Hefe dann um die 10 Grad, jetzt mal ganz grob. Und das macht man am besten, indem man quasi diesen Gärbottich, wo man quasi das heiße Wasser jetzt rein oder die heiße Würze reingemacht hat, dass man das dann quasi schon luftdicht verschließt und dann in eine Badewanne zum Beispiel stellt mit kaltem Wasser drin und am besten noch Eiswürfeln, damit halt wirklich diese Flüssigkeit sehr schnell runterkühlt. Und wenn das dann auf diese Temperaturen gekommen ist, dann kommt halt die Hefe dazu und die braucht halt diese speziellen Temperaturen. Ja, war das verständlich?
Ja, auf jeden Fall. Also dann ist man aber im Endeffekt auch schon fast an dem Punkt, an dem man es dann, wenn es runtergekühlt ist, außer man macht nochmal eine Kalthopfung, ne? Die würde ja dann noch kommen.
Genau, richtig.
Dann ist man eigentlich schon an dem Punkt, an dem man es dann erstmal gern lässt.
Genau. Man muss es dann halt auf diese Temperatur halten, damit die Hefe halt wirklich ordentlich wackeln kann und ihre Arbeit verrichten kann. Und dafür halt, also mindestens eine Woche ungefähr stehen lassen, bis halt diese Gärung durch ist. Das erkennt man halt an diesem Röhrchen oben, was wir vorhin schon angesprochen haben.
Wenn es nicht mehr blubbert.
Wenn es nicht mehr blubbert, genau, dann ist erstmal die Gärung vorbei und dann nach 2-3 Tagen, oder 2-3 Tage sollte man es auch stehen lassen zur Sicherheit, bevor man dann halt zum Abfüllen kommt.
Mhm. Und beim Abfüllen kann man auch nochmal, gibt auch verschiedene Varianten. Ich glaube, was man wirklich empfehlen kann, ist eben erstmal, weil man dafür weniger Equipment braucht, eben Bügelverschlussflaschen zu nehmen, wirklich ordentlich auszuspülen, auch zu sterilisieren, auch dafür den Oxyreiniger zu nehmen und das wirklich alles richtig, richtig sauber zu machen, weil das ansonsten echt eklig wird.
Richtig.
Ja, und dann im Prinzip, wie haben wir das immer gemacht? Wir haben einen Schlauch dran befestigt an unserem Gärbottich und haben das dann so Step-by-Step runtergeleitet. Genau.
Davor haben wir noch eine kleine, so eine kleine Hilfe genommen, eine Apfelhilfe. Abmesshilfe, wo man quasi noch ein bisschen Zucker in der richtigen Menge der Flasche zugeben kann. Denn wir haben ja offen vergoren. Ne? Mhm. Also wir hatten ja diesen Gärbottich, wo quasi dieser CO2, der entstanden ist, nach außen hin einfach rausgehen konnte. Das heißt, wenn wir das jetzt umfüllen, haben wir keine Kohlensäure in dem Bier.
Nicht so spritzig.
Genau. Und das will ja keiner. Deswegen machen die Heimbrauer am Anfang, wenn sie ihre Heimbraukarriere anfangen, ein bisschen Zucker mit in die Flaschen, damit halt quasi in der Flasche nochmal eine kleine Gärung stattfindet. Dadurch wieder CO2 freigesetzt wird und dann durch die feste Form der Flasche nicht entweichen kann und sich bindet in dem Getränk.
Dann kommt es eben auch zu sowas, wenn man zum Beispiel auch den Zucker falsch dosiert, dass einem dann eben auch die Flasche um die Ohren fliegt. Deswegen sollte man da wirklich
auch
sehr genau sein.
Genau, man muss sehr genau sein. Man muss auch, wie gesagt, diese Gärung wirklich vollständig quasi fast passieren lassen haben. Wir übernehmen keine Haftung für fehlerhafte
Zuckerdosierungen.
Das kann echt nach hinten losgehen. Deswegen, wie gesagt, nehmt euch erstmal eine schöne Anleitung her, wo das wirklich Schritt für Schritt nochmal beschrieben ist. Und haltet euch bitte dran. Nicht, dass ihr euch irgendwelche Flaschenbomben baut.
Für eine geschlossene Gärung, wo man es danach nicht nochmal in der Flasche nachgären müsste, bräuchte man ein geschlossenes Gärgefäß, oder? Also einfach andere Gerätschaften.
Genau, andere Gerätschaften. Die günstigsten Gerätschaften mit einer geschlossenen Gärung für 20 Liter oder so fangen bei 1200 Euro an. Das sind dann halt wirklich solche Tanks, wie es in der Brauerei stehen.
Aber 20 halt Liter. Halt 20 Liter, ne? Ja. Also das ist halt echt irgendwie krass, ja. Nee, das wusste ich nicht, dass die auch so teuer sind.
Deswegen macht's erstmal mit einem 10-Euro-Eimer und ein bisschen Zucker in den Flaschen.
Ja, ist nicht sauber, aber...
Genau, und jetzt fängt halt wieder... jetzt fängt wieder eine Phase des Wartens an, denn das Bier muss jetzt, wie gesagt, nochmal eine kleine Gärung durchziehen und halt dann noch lagern. Und umso länger die Lagerzeit, umso besser wird das Bier schmecken.
Dementsprechend muss man da sich tatsächlich gedulden.
Ja.
Man kann natürlich auch das Jungbier schon mal probieren.
Genau, man kann auch dann zwischendurch mal eine Flasche aufmachen.
Ist ja auch interessant, dann mal zu sehen, wie sieht es denn eigentlich jetzt aus und wie schmeckt ein Bier in solcher Phase. Man bekommt es ja auch sonst nicht so zu trinken.
Ist richtig, ja. Ja. Nö. Ja, und dann wären wir eigentlich schon jetzt mal ganz, ganz grob schon durch.
Ja, im Prinzip gilt es dann nur noch, das Bier ordentlich zu servieren. Quasi.
Genau.
Und in feierlicher Runde das erste Mal zu probieren und zu hoffen, dass was geworden ist, damit man danach nicht in der Missgunst seiner Freunde steht.
Ja, wenn man sein eigenes Bier dann präsentieren kann.
Das ist mega, schon cool. Mega. Ist voll interessant.
Ja.
Und vor allen Dingen auch irgendwie cool zu sagen, hey, ja, das haben wir gemacht.
Mhm.
Nee, ist eine coole Sache. Ja. Ich finde, Brauen macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Auf jeden Fall. Was wir vielleicht noch ein bisschen vergessen haben, ist zwischen den ganzen Schritten noch dieses ganze Equipment, was man gerade benutzt hat und nicht mehr braucht, zu reinigen.
Ja.
Das ist nochmal ganz wichtig. Also ich weiß nicht, wie lange haben wir beim letzten Bier gebraucht? Bestimmt so 6-7 Stunden, um wirklich das von A nach B durchzuziehen. Und der Witz bei der Sache ist, egal wie viel Liter man braucht eigentlich fast immer dieselbe Zeit. Also diese ganzen Prozesse haben halt ihre Zeit und ob man da jetzt 100 Hektoliter macht oder 10 Liter zu Hause, ist im Endeffekt dieselbe Zeit.
Das stimmt. Vielleicht, wenn man dann tatsächlich irgendwie 100 Liter selber in Flaschen abfüllen muss, dann dauert das dann nochmal ein bisschen länger, ne? Also so diese einzelnen Schritte, aber ansonsten ist das halt alles das Gleiche. Ich meine, ist ja nur eine andere Dimension im Endeffekt, ne?
Ja, richtig. Ja, was gibt's da noch zu sagen?
Ich weiß nicht, einfach ganz, ganz viel Spaß beim Brauen und dann auch vor allen Dingen das danach in den Händen halten des eigenen Bieres. Das ist eigentlich ja so das, wofür man es macht, obwohl natürlich auch der Prozess an sich einfach Freude bereitet, ja, und irgendwie witzig. Spaß macht. Und dann, ja, hängt man über dem Topf und irgendwann tun einem übelst die Arme weh.
Und es riecht gut.
Das stimmt, das riecht wirklich gut. Und dann kann man den Treber irgendwie noch parallel verarbeiten, wenn man zu zweit ist. Und nee, das ist schon echt eine coole Sache. Nee, und
auf jeden Fall.
Auch was, was man eigentlich an so einem Geburtstag vollgebacken kann. Weißt du, lädst die Leute nicht irgendwie ein zum Saufen, sondern lädst die Leute zum Brauen ein.
Mhm. Ich glaub, das ist eigentlich meine Idee, ne?
Ja, ich finde das wirklich cool. Zum Heiligabend vielleicht.
Genau, es gibt.
Stadtkirche. Stadtkirche brauchen
wir. Oder halt Stadtgeschenken.
Nicht. Stadtgeschenke, ja.
Gibt es halt dann Brauequipment.
Und bringt vier jeder Wochen was mit. Später kriegt jeder halt ein Bier.
Genau. Ich kann mich noch erinnern, dass wir unsere eigenen Etiketten auch gemacht haben für die Flaschen.
Mm-hmm.
Beim ersten Bier. War auch cool, hat auch Spaß gemacht. Also, sobald man anfängt damit, wird man euphorisch, es macht Spaß und man kommt nie wieder davon los.
Ja, ja,
und somit viel Spaß beim Brauen.
Auf jeden
Brauen.
Fall, ja, viel Spaß beim Brauen. Es wäre es dann soweit. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche bei einem Thema, das wir noch nicht für uns selber fest definiert haben. Oder? Oh, warum guckst du so?
Wir wollten ja diesmal ein Bier quasi schon voranmelden, damit die Leute sich dann das Bier dazu holen können.
Na, dann such mal was aus, oder soll ich was aussuchen?
Naja, ich sag mal so, wir kommen jetzt hier in die dunkle, kalte Jahreszeit.
Bist du auch gerade beim Bockbier? Nee.
Eigentlich nicht.
Aber ist jetzt nicht demnächst so Bockbier-Anstichzeit?
Nee, ja.
Nur November?
Ja, stimmt, ja, hast recht.
Doch.
Wollen wir Bockbier machen?
Wir können gerne.
Wir machen Bockbier, Leute. Wir machen alles Bockbier. Klar. Holt euch ein Bockbier bis zur nächsten Folge. Egal welches, Weizenbock oder Doppelbock oder was auch immer.
Eisbock. Wir,
Eisbock, ja, sehr gut. Marisa, Mensch. Es wird langsam mit dem Bierwissen. Genau, schnappt euch ein Bier bis dahin und kauft euch ein Bockbier für die nächste Folge. Und dann wird es wieder spannend.
Oh ja.
In der nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Das war die Craftprobe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst's.